Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Beatrix Novi. Und heute mit einer österreichischen Ausstellung zum Werden eines in Österreich geborenen Diktators Adolf Hitler. Mit einer Pariser Ausstellung, die Pompeji zeigt, wie es wahrscheinlich war. Und mit einem umstrittenen Thema. Dreadlocks, Yoga, Indianerkostüme, alles Beispiele für das, was im Zusammenhang mit Identitätspolitiken als kulturelle Aneignung verpönt ist oder werden soll, also als Diebstahl von geistigem Eigentum. Unter diesen Beispielen fordern einige zum Nachdenken auf darüber, wie es zu dieser aktuellen Form politischer Korrektheit gekommen ist. Was geben andere Kulturen, wenn ihre Musik, ihre Traditionen im Westen übernommen werden? Oder auch, was ihnen ungefragt genommen wird? Alles außer der Last, das ist ein Zitat, dürfen die Kolonisierten und kulturell Ausgebeuteten abgeben an die Privilegierten dieser Welt. Gospelchöre, Samba-Truppen, Sushi, interessierte Wertschätzung oder versteckter Rassismus? Da kann man Fragezeichen machen, aber es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wohin es führt, wenn jeder nur aus seinem eigenen Fundus schöpfen darf. Und wenn dann auch noch die Literatur von Haus aus immer aneignend in den Bann genommen wird. Das Buch American Dirt von Janine Cummins ist zurzeit der Gegenstand heftiger Diskussionen in den USA. Ein Roman, der eigentlich auf Empathie für mexikanische Flüchtlinge basiert, diese auch schildert. Aber die Autorin ist keine Mexikanerin. Maike Albart, mir aus Berlin jetzt zugeschaltet. Sie wissen, worum es geht und worum es den Kritikern geht. Sind die im Recht?
Die Kritiker haben, denke ich, nicht recht. Sie wählen auch eine ganz falsche Strategie der Annäherung. Denn das Wesen der Literatur ist ja, dass man sich in andere hineinversetzt. Also in eine ganz fremde Psyche, in etwas, das einem vielleicht sogar auch unangenehm ist. Wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an Truman Capote, der ja ein Buch geschrieben hat über diese Mörder, Cold Blood. Also die Eigenart von Fiktion ist es ja, dass man vielleicht auch in eine ganz fremde Zeit, in einen ganz fremden Lebenszusammenhang sich hineinfindet. Und wenn nun gesagt wird von den Kritikern, dass Janine Cummins sich dieses Sujets einfach bedient und das ausraubt, wegklaut sozusagen, dann ist das ein Problem, weil sie da etwas ganz anderes meinen und nicht den Roman. Denn der Roman darf per se erst einmal alles.
Kann man das denn formal unterstützen, diese Kritik, indem man zum Beispiel Unstimmigkeiten auffindet? Also sozusagen Blödsinn, den die Autorin sich nur ausdenkt, der aber nichts mit der Lebensrealität der Geschilderten zu tun hat.
Ja, das ist dann eine ganz andere Ebene. Das ist ja das Geschäft der Literaturkritik. Also man kann sich genau anschauen, ist es vielleicht ein Thriller, der nach bestimmten Genregesetzen arbeitet und gibt es Probleme bei der Gestaltung der Figuren? Funktioniert die Psyche nicht? Ist die perspektivische Gestaltung misslungen? Und gibt es vielleicht auch Stereotypen? Also sind da rassistische Klischees verarbeitet? Das kann man alles dann auch anprangern und kritisieren. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was die Kritiker im Moment tun und die Kritikerinnen. Und ich glaube, was sie eigentlich aufregt, und das ist eher eine soziale Frage, eine gesellschaftliche Frage, ist, dass die Autorin dieses Mexikanische in sich sozusagen entdeckt. Sie hat ja eine puerto-ricanische Großmutter und sie bedient das so ein bisschen. Aber das sind ja Marketingstrategien. Also da geht es eigentlich darum, wie der Verlag mit diesem Buch umgeht. Das ist eine große Chance für den Verlag, viel Geld zu verdienen. Und Janine Cummins macht das Spiel mit. Also sie benutzt das auch und das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Das kann man durchaus kritisieren und da sagen dann die Betroffenen, mexikanische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, dass ihnen da jetzt auch etwas genommen wird, also dass sie diejenigen doch seien, die darüber sprechen und schreiben müssten. Aber sie tun es ja auch. Wenn sie an Valeria Luiselli denken, die Mexikanerin, die hat ja auch mehrere Romane geschrieben, die durchaus von diesen Themen handeln. Also insofern ist es eine schwierige Gemengelage, aber ich glaube, man muss die Ebenen ganz strikt voneinander unterscheiden.
Und ist es das, was den Fall so interessant und im Moment so überragend macht?
Ja, ich denke auch, es kommt etwas zum Ausdruck, was uns gerade beschäftigt. Also, dass es in die Richtung geht, dass alles identitär aufgeladen wird. Und das halte ich für ein großes Problem, denn das poetische Sprechen ist ja an sich frei Und das soll auch frei bleiben. Also nur im poetischen Sprechen können sie ja zum Beispiel behaupten, dass jemand morgens als Käfer aufwacht. Und das sind Schutzräume, auch für unser Denken und für das, was Literatur ausmacht. Und die müssen wir uns erhalten. Und wenn jeder in seiner identitären Blase nur noch vor sich hin simmert und gar nicht mehr darauf setzt, dass man sich qua Fiktion oder Sprache auch miteinander verständigen kann. Denn ich denke, das sind ja ganz universelle Erfahrungen, die vermittelt werden sollen. In guten Romanen. Also bei Cummins kann man sagen, es ist kein gelungener Roman. Aber in guten Romanen geht es doch darum, zum Beispiel eine tiefe Angsterfahrung zu vermitteln. Und die kann ja auch ein Schriftsteller durchaus erlebt haben, der nicht als Flüchtling von einer mexikanischen Grenzpatrouille bedroht war oder von einer US-amerikanischen. Das meine ich. Also das ist hochinteressant und da kann man auch, finde ich, durchaus sehr viel dafür lernen, wie sich unsere Diskussionen gerade zuspitzen.
Wir erleben in den letzten Jahren vor allem in den USA, aber auch in Europa regelrechte Säuberungswellen. In Büchern werden Stellen gestrichen, die unliebsam sind, weil sie nicht heutigen Moralvorstellungen entsprechen, oder Studierende an Colleges, die werden schon Snowflakes genannt, werden gewarnt vor Kränkungs- oder Schockerlebnissen beim Lesen. Da wird vom Lesen abgeraten. Wieso ist das eigentlich so erfolgreich? Wieso greift das um sich?
Also das halte ich auch für sehr problematisch, weil das genauso dazu führt, dass wir uns im Denken versperren. Da finde ich die Empfehlung von Timothy Garton Ash am besten, dem Politologen aus England, der von robuster Zivilität spricht, die es braucht im Umgang. Und gerade in Bezug auf Literatur, da müssen wir uns wirklich frei machen. Es gibt sicherlich die Frage des ethischen Moments in bestimmten Fragen der Wortwahl. Also da kann man aber mit einem Nachwort sehr viel ausgleichen und auch erklären, aus welchen Zusammenhängen, da verändern sich ja auch Übersetzungen, darauf spielen sie sicherlich an, bestimmte Formulierungen kommen. Aber ich glaube, wir müssen diese verschiedenen Ebenen immer wieder versuchen zu identifizieren. Und gerade in der Literatur braucht es eben diesen Freiraum. Sonst bekommen wir da ganz einfach Probleme. Und ich glaube, dass was Timothy Garton Ash meint, das bezieht sich ja mehr auf das Miteinandersprechen insgesamt. Und dieses poetische Sprechen hat eben einen unethischen Charakter, wenn Sie so wollen. Also da kann man ja gerade amoralisch sein und dadurch üben wir sehr viel ein. Und das ist ganz zentral.
Das ist also die Form, in der man über Literatur diskutieren kann. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Das würde ich sagen, dass das so ist. Und stellen Sie sich vor, wenn jetzt jeder nur noch über sich selbst sprechen kann, also wenn man nicht mehr von sich absehen kann, dann hätten wir eben keinen Tom Sawyer, dann hätten wir kein Alice in Wonderland oder auch keinen Mr. Darcy von Jane Austen. Also wenn es nicht mehr erlaubt ist, darüber hinauszugehen, was einen selbst betrifft. Und es spricht ja gerade für die Qualität von einem literarischen Werk, wenn die Schriftstellerin in der Lage ist, sich einzufinden in diese vollkommen fremde Welt.
Vielen Dank, Maike Albart, und auf Wiederhören nach Berlin. Leiten wir praktischerweise mit einem Buch zum nächsten Thema über: Die letzten Tage von Pompeji. So hieß zum Beispiel das Buch von Edward Barbour Lytton, der im Jahr 1834 und als Engländer gar kein Problem mit kultureller Aneignung hatte. Ein Buch, das bis heute spannend zu lesen ist. Die Faszination der antiken Tragödie Pompeji hat nie nachgelassen. In unseren Tagen hat sich zum Beispiel Robert Harris dieses Stoffs angenommen. Immer mit der Methode, individuelle Schicksale spielen sich ab vor dem Hintergrund eines dramatischen Ereignisses. Dass die Ruinen von Pompeji die Nachgeborenen immer wieder faszinieren, hat denselben Grund. Es liegt an der alltäglichen Nähe zu den Menschen von damals, die sie nach so vielen Jahrhunderten vermitteln. In Paris wird diese Nähe noch akustisch gefördert. Jürgen König hat die Ausstellung im Grand Palais in Paris gesehen.
Alle 15 Minuten bricht der Vesuv aus. Es regnet schwarze Steine, die mitsamt der Aschewolken den gesamten monumentalen Salon d'Honneur des Grand Palais für Momente völlig verdunkeln. Roy Amit, Leiter Digitales im Grand Palais und einer der Kuratoren der Ausstellung, er strahlt bei jedem neuen Ausbruch übers ganze Gesicht.
Ein sujet fascinant. Et aujourd'hui la particularité qu'on les raconte avec la technologie les plus haut pointe.
Es ist eine faszinierende Geschichte, insbesondere wenn man sie mit solcher Spitzentechnologie erzählen kann. Das bekommt fast etwas Avantgardistisches mit diesen großen Projektionen, mit 3D-Rekonstruktionen, mit virtuellen erweiterten Realitäten. Und der Vesuv-Ausbruch, da kommt vieles zusammen. Wir nennen es eine Großintegration. Wirklich außergewöhnlich. Die Ausstellung entstand unter der wissenschaftlichen Leitung von Massimo Osanna, dem Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji. Der Besucher betritt im Ehrensaal des Grand Palais eine Straße der antiken Stadt. Eine immersive Ausstellung, die den Besucher eintauchen lässt in die Welt des alten Pompeji. Man passiert Häuserfronten, digital rekonstruiert und auf großen Bildschirmen aufbereitet. In Schattenprojektionen bummeln Bürger Pompejis vorbei. Einer kauft eine Amphore, Handwerker sind mit Schubkarren unterwegs, Sklaven schleppen schwere Lasten. Von der Straße aus kann man in die Häuser hineingehen, kann per Video durch die rekonstruierten Wohnräume Pompejis gehen, Texttafeln erzählen vom täglichen Leben in der Stadt, daneben auf meterhohen Projektionswänden Mosaiken und Fresken in Großauflösung. Auch Originalobjekte aus Pompeji werden gezeigt, zwei Flöten, ein Kruzifix, Gläser und Kannen, goldene Ketten und Ringe, Amulette aus Glas, Amethyst, Elfenbein. Zurück auf der Straße erreicht man einen großen Platz, das antike Forum, hinter einem Tempel in einiger Entfernung der mächtige Vesuv. Animationsfilme stellen die Zerstörung Pompejis nach. Geht man die Straße weiter, erreicht man das heutige Pompeji, geht durch Ruinen, geht vorbei an Abgüssen von Menschen und Tieren, die unter den Schichten der Asche zusammengerollt gefunden wurden. Fotos zeigen die ersten Baustellen im 20. Jahrhundert, Videos dokumentieren die Grabungsarbeiten der letzten Jahre, zeigen das heutige Pompeji als Touristenmagnet. Kurator Roy Amit: Wir erzählen zwei Geschichten. Die jener römischen Zivilisation, wie sie damals festgehalten wurde, 79 nach Christus. Und wir erzählen die Geschichte von 300 Jahren der Archäologie, die besonders interessant ist, weil in den letzten Jahren unter dem Bimsstein ein ganzes Stadtviertel entdeckt und freigelegt wurde. Diese Aushebung hat viele Entdeckungen ermöglicht. Auch das Datum des Vesuv-Ausbruchs konnte so endlich bestimmt werden. Der war nicht am 24. August, sondern am 24. Oktober 79. Mit ihren technischen Effekten zielt die Ausstellung auf ein großes Publikum. Sie ist neben allem Spektakulären wissenschaftlich fundiert, präzise, sehr informativ. Und dass alle 15 Minuten der Vesuv ausbricht, dürfte auch dem Fachpublikum Spaß machen.
In St. Pölten, Hauptstadt von Niederösterreich, aber ganz, ganz nah an Wien gelegen, gibt es das Haus der Geschichte im Landesmuseum. Dort wurde im Februar eine Ausstellung eröffnet. Sie hieß Der junge Hitler, prägende Jahre eines Diktators. Nun wurde diese Ausstellung wieder aufgenommen. Zum Glück konnte sie jetzt weitergehen. Und ich habe mit Christian Rapp gesprochen, das ist der Leiter dieses Museums und der Kurator, worum es in dieser Ausstellung geht. Gibt es denn neue Geschichten bzw. gibt es neue Fakten zum jungen Hitler, der ja in der Vergangenheit schon oft porträtiert worden ist?
Naja, man kann und man muss eigentlich davon ausgehen und das machen, tun doch Sozialpsychologen ja immer wieder, sagen, die Nazis hatten ja gar nicht genug Zeit, um all diese Ressentiments, all diese Hassgefühle, all auch diese Ängste sozusagen auf einmal in irgendeiner Form zu implantieren. Da gibt es schon eine lange Vorgeschichte und die weist schon vor den Ersten Weltkrieg zurück. Und es geht uns sehr stark eigentlich auch um eine Dokumentation dieser Zeit, der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die gerade in Österreich auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr beschönigt und gereinigt wurde. Also die Wiener Moderne wurde von allen sozusagen dunklen Facetten gesäubert und übrig bleibt eine Schau von Meisterleistungen und Genies. Und dem wollen wir mit dieser Ausstellung auch etwas entgegensetzen, wollen zeigen, dass diese Wiener Moderne auch eine zweite Seite hat, die mit ihr verwoben ist. Das ist nicht einfach nur das andere, sondern das ist eng miteinander verwoben. In dieses Milieu dringt dieser Hitler ein. Ja, und da geht es uns auch darum zu zeigen, was hat ihn, was haben aber auch seine Zeitgenossen damals alle mitgeprägt.
Da muss ich aber noch mal fragen, was hatte denn Wien, was Hitlers oberösterreichische Heimat nicht hatte? Denn Judenfeindschaft war Zeitgeist doch sowohl dort als auch da.
Er brachte es mit, wobei er aus Linz, aus der Stadt, aus der er dann kam, der Antisemitismus eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Das war definitiv in Wien schon in eine andere Dimension. Es ist eine lange Diskussion, die in den letzten Jahren geführt worden ist, wo man überhaupt bezweifelt hat, dass Hitler in Wien mit dem Antisemitismus besonders viel am Hut gehabt hätte. Also wir sind davon überzeugt, dass er sehr wohl hier auch zum Antisemiten geworden ist. Und das ist etwas, was wir auch ganz gut dokumentieren können. Und da gibt es auch neue Funde, neue Entdeckungen, neue Dokumente, die zeigen, dass er wahrscheinlich einer antisemitischen Organisation angehört hat. Die hat jedenfalls existiert und sein Jugendfreund erinnert sich da an seine Mitgliedschaft.
Sie gehen doch auch auf den kleinen Adolf Hitler ein. Stimmt es, dass da schon einige Eigenheiten gibt bei ihm, dass er zum Beispiel politisch interessierter war, als es für ein Kind üblich ist?
Naja, die Schwierigkeit ist natürlich die, dass es für die wirklich sehr, sehr frühe Zeit, abgesehen jetzt von seinen Beschreibungen, ganz wenig andere Zeugen oder auch Zeugnisse gibt. Das Interessante ist, in dem Projekt tauchen immer wieder auch neue Forschungen auf. Also es wird jetzt im Herbst oder Anfang nächsten Jahres ein Buch über den Vater Hitlers geben, weil vor nicht allzu langer Zeit Briefe aufgetaucht sind. Und ein Linzer Historiker, Roman Sandgruber, schreibt ein Buch über den Vater Alois Hitler. Also da werden wir dann auch wiederum mehr wissen, auch über die Familienverhältnisse Hitlers.
Es ist doch erstaunlich, dass noch so viel Material auftaucht.
Das erstaunt uns auch und es ist auch im Rahmen der Laufzeit der Ausstellung, es melden sich, man glaubt es kaum, immer wieder Menschen, die sagen, ja, im Übrigen habe ich da etwas entdeckt, was man vielleicht noch korrigieren müsste oder was da vielleicht zusätzlich noch interessant sein könnte. Ich sage nur ein Beispiel, es hat sich bei uns ein Herr gemeldet, der sagt, ja, es gibt eine berühmte Jugendskizze von Adolf Hitler und die ist gezeichnet worden von seinem Vater. Interessant ist es deshalb, weil wir merken auch, dass vieles immer wieder übernommen worden ist, diese sogenannten Wanderfehler. Ja? Und da korrigieren auf einmal Leute, die sagen, ja, der heißt übrigens Sturmberg und nicht Sturmlechner und so weiter. Es tauchen auf einmal neue Meldezettel auf, ja, wo wir uns wiederum fragen müssen, ob diese Wiener Wohnungen, da ist auch einiges zu korrigieren. Da haben wir auch in der Ausstellung
die Männerheime.
Eine Wohnung, die zum Beispiel...
Die Männerheime?
Männerheime nicht, das ist dokumentiert, aber das sind Wohnungen, bei denen er einfach in Untermiete war. Also wir können tatsächlich durchaus auch Neues zeigen aus der Frühzeit. Was uns da besonders überrascht hat, war ein Blatt, und zwar ein Notenblatt einer Oper, die Hitler offenbar mit seinem Jugendfreund zusammen komponieren wollte, nach einer Idee, die Wagner im Kopf hatte, nämlich Wieland der Schmied. Wir wissen das deshalb, weil diese Geschichte wird von August Kubitschek, seinem Jugendfreund, immer wieder erzählt. Und jetzt taucht auf einmal auch dieses Blatt in seinem Nachlass, in Kubitscheks Nachlass auf. Also da muss schon was dran sein.
Wie ist die Ausstellung aufgebaut?
Die Ausstellung ist aufgebaut so, dass wir in der Mitte des Raumes jeweils die biografischen Einheiten zeigen. Das, was wir haben, das sind wir recht spartanisch. Also wir wagen uns jetzt nicht viel über die Dokumente hinaus und die Zeugnisse, auf die wir uns einigermaßen verlassen können. Und die Wände der Ausstellung, das heißt der Rest des Raumes, ist jeweils den Zeitströmungen gewidmet. Ich sage einmal sozusagen im Großen und Ganzen sind es die großen Ismen. Imperialismus, Militarismus, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus. Also wirklich diese... nicht nur ihn, sondern eben wirklich einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft prägenden Strömungen, die vor dem Ersten Weltkrieg schon virulent waren und die wir in vielen Dokumenten auch zeigen können.
Es gibt also durchaus relevante Gründe, warum man sich nochmal auf die Jugend und auf die Kindheit von Hitler konzentriert, nachdem es ja lange hieß, das fing ja alles erst nach dem Ersten Weltkrieg an.
Ich sage mal, ein bisschen in 2000 herum, also bis zu Ian Kershaw, hat man die Jugend Hitlers durchaus ernst genommen und sich damit beschäftigt. Und seit nach Kershaw haben einige und vor allem deutsche Historiker eher dazu tendiert zu sagen, ja, das ist eigentlich alles irrelevant, was vor 1918, 1919 passiert ist, weil die ersten wirklichen quasi schriftlichen Dokumente über Hitlers Antisemitismus gibt es erst nach dem Ersten Weltkrieg und vorher war der unpolitisch und sonst auch überhaupt diffus und möglicherweise nicht einmal ein Antisemit, sondern gar ein Judenfreund. Ja. Und wir können, glaube ich, inzwischen auch ganz gut dokumentieren, also dass man da schon diese ersten 25 bzw. 30 Jahre, die ja prägend für jeden Menschen sind, durchaus ernst nehmen muss. Also er war nicht der Niemand, der aus dem Nichts sozusagen auf einmal zum rasenden Antisemiten wird, sondern da gibt es schon eine Vorgeschichte und die sollte man unserer Ansicht nach durchaus ernster nehmen.
Viele neue Dokumentenfunde, neue Forschungen, wenn auch natürlich nie eine endgültige Erklärung. Die Ausstellung der junge Hitler, prägende Jahre eines Diktators in St. Pölten in Österreich, beginnt. Es hat gestern begonnen. Danke an Christian Rapp, den Leiter und Kurator. Und wir kommen zu den Kulturmeldungen des Tages mit Anja Reinhardt. Die beginnen heute mit einer Würdigung.
Er gehörte zu den international bekanntesten Fotografen Chinas, Li Chengzheng, mit seinem geheimen Bildarchiv, das er während der von Mao befohlenen Kulturrevolution in den 60er Jahren angelegt hatte, hat er sich weltweit einen Namen gemacht. Er arbeitete zu der Zeit als Fotojournalist bei einer nordchinesischen Tageszeitung.
Damals dachte ich, ich kann das Leid und Unrecht nicht aufhalten, aber ich kann es für meine Nachkommen festhalten und es dokumentieren. Ich beschloss, alle Negativfilme aufzubewahren. In einer Schublade habe ich eine Extrawand angebracht. Nach vorne habe ich die offiziellen Fotos gelegt, die für die Zeitung bestimmt waren. Es durften ja nur die schönen und glorreichen Seiten der Kulturrevolution gezeigt werden, nicht die düsteren, dunklen. Solche Bilder, die ich eigentlich hätte vernichten müssen, grausame Demütigungen oder Erschießungen, solche Bilder versteckte ich hinter der zusätzlichen Wand im hinteren Teil der Schublade.
Später veröffentlichte er Aufnahmen aus seinem Geheimarchiv in dem Fotoband »Roter Nachrichtensoldat«. Wie jetzt bekannt wurde, starb Li Chengzheng vor wenigen Tagen im Alter von 79 Jahren in New York. Der Bundesrat hat heute dem Rettungs- und Zukunftspaket Neustart Kultur in Höhe von 1 Milliarde Euro zugestimmt, nachdem der Bundestag schon sein Okay gegeben hatte. Damit sei ein gutes Stück auf dem Weg zum Neustart speziell für unseren Kultur- und Medienbereich nun geschafft, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute. Die ungarische Regierung will die Kulturschaffenden in ihrem Land stärker kontrollieren. Diese Entwicklung zeichnet sich schon länger ab. Heute nun hat das Parlament beschlossen, die Budapester Universität für Schauspiel und Filmkunst an eine regierungstreue Stiftung zu übergeben. Es solle ein Modellwechsel, wie es offiziell heißt, stattfinden. Kritiker fürchten, dass Ministerpräsident Viktor Orbán damit eine gleichgeschaltete völkische Kultur etablieren will. Auch die Proteste hunderter Kunst- und Kulturschaffender konnten dagegen nichts ausrichten. Wichtige Posten werden vermutlich nun neu besetzt und die Lehre umstrukturiert. Ja, und diese Meldung dürfte heute nach dem Rücktritt der französischen Regierung in Frankreich etwas untergehen. Die Kosten für die Sanierung der Kathedrale Notre-Dame in Paris werden sich auf mindestens 165 Millionen Euro verdoppeln. Vor etwas mehr als einem Jahr brannte der Dachstuhl der gotischen Kathedrale aus. Teile der Kirche wurden schwer beschädigt. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte schon kurz nach dem Brand angekündigt, die Kirche solle innerhalb von 5 Jahren wieder aufgebaut werden. Experten bezweifeln das allerdings. Bislang sind 833 Millionen Euro Spenden für den Wiederaufbau der Kathedrale zugesagt worden. Die Stadt Paris will weitere 70 Millionen zur Verfügung stellen. Wuppertal hat eine kleine, aber feine Oper mit einem progressiveren Programm als manches große Haus und außerdem eine Generalmusikdirektorin, Julia Jones, die allerdings angekündigt hatte, am Ende der Spielzeit 2021/22 aufzuhören. Nun ist ein Nachfolger gefunden, der 24-jährige Österreicher Patrick Hahn, laut Wuppertaler Bühnen damit nun der jüngste GMD Deutschlands.
Damit geht Kultur heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben Sie am Radio. Jetzt kommen natürlich die Nachrichten und danach die Informationen am Abend heute. Unter anderem mit dem Thema, der Bundestag beschließt den Kohleausstieg. Am Mikrofon hier war Beatrix Novi und die wünscht Ihnen jetzt einen guten Abend.